Illusion.
Illusion.
Baya.
Baya.
Furcht.
Furcht.
Abaha.
Abaha.
Das, was auslöscht.
Das, was auslöscht.
Übersetzung. Indem man einfach dieser vedischen Schrift Gehör schenkt, entsteht sogleich ein Gefühl für den liebevollen Dienst zu Shri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, was das Feuer des Klagens, der Illusion und der Angst löscht. Erläuterung. Es gibt verschiedene Sinnesorgane, von denen das Ohr am empfindsamsten ist. Der Hörsinn arbeitet, selbst wenn ein Mensch tief schläft. Wenn man wach ist, kann man sich vor einem Feind mit den Händen schützen. Doch während man schläft, ist man nur durch das Ohr geschützt. Die Bedeutsamkeit des Hörens wird hier im Zusammenhang mit dem Erreichen der höchsten Vollkommenheit des Lebens erwähnt, die darin besteht, von den drei materiellen Leiden frei zu werden. Jeder ist jeden Augenblick voller Klagen. Er jagt dem Phantom illusorischer Dinge nach und fürchtet sich ständig vor einem vermeintlichen Feind. Dies sind die Hauptmerkmale der materiellen Krankheit. Also klagen, dann jagt man dem Phantom illusorischer Dinge nach und dann fürchtet man sich ständig vor einem vermeintlichen Feind. So das Fieber kann man daran messen. Es wird hier unmissverständlich gesagt, dass man einfach dadurch, dass man die Botschaft des Srimad Bhagavatam anhört, Zuneigung zur höchsten Persönlichkeit Gottes Shri Krishna entwickelt. Und sobald dies geschehen ist, verschwinden die Symptome der materiellen Krankheit. Srila Vyasadeva sah die allvollkommene Persönlichkeit Gottes und in dieser Aussage wird die allvollkommene Persönlichkeit Gottes Shri Krishna deutlich bestätigt. Das Endergebnis hingebungsvollen Dienstes ist die Entwicklung echter Liebe zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Liebe ist ein Wort, das vornehmlich in Bezug auf Mann und Frau gebraucht wird. Und Liebe ist das einzige Wort, das zutrifft, um die Beziehung zwischen Shri Krishna und den Lebewesen zu kennzeichnen. In der Bhagavad Gita werden die Lebewesen Prakriti genannt und im Sanskrit bezeichnet Prakriti das weibliche Geschlecht. Der Herr wird immer als Paramapurusha, die höchste männliche Persönlichkeit, bezeichnet. Die zwischen dem Herrn und den Lebewesen wirkende Anziehungskraft ist daher mit der zwischen Mann und Frau wirkenden Zuneigung zu vergleichen. Der Ausdruck Liebe zu Gott ist daher durchaus zutreffend. Liebender, hingebungsvoller Dienst für den Herrn beginnt mit dem Hören über den Herrn. Es besteht kein Unterschied zwischen dem Herrn und dem, was man über ihn hört. Der Herr ist in jeder Hinsicht absolut. Und daher besteht kein Unterschied zwischen ihm und dem, was man über ihn hört. Hören über ihn bedeutet somit direkte Verbindung mit ihm durch transzendentale Klangschwingung. Transzendentaler Klang wiederum ist so mächtig, dass er sofort wirkt, indem er alle oben erwähnten materiellen Erkrankungen heilt. Wie bereits zuvor gesagt wurde, entwickelt das Lebewesen durch die Gemeinschaft mit der Materie eine Art Verstrickung und hält deshalb den illusorischen Käfig des materiellen Körpers für wirklich. Und durch diese Verstrickung werden die Lebewesen in verschiedenen Lebensarten auf unterschiedliche Weise getäuscht. Selbst auf der am höchsten entwickelten Stufe des Lebens setzt sich diese Illusion in Form vieler Ismen fort und spaltet die liebevolle Beziehung zum Herrn und damit die liebevolle Beziehung zwischen den einzelnen Menschen. Also der Körper zu sein, das spaltet die Beziehung zwischen dem Herrn und der Beziehung und die Beziehung auch zwischen den einzelnen Menschen. Durch das Anhören des Srimad Bhagavatam wird diese falsche materialistische Auffassung beseitigt und wahrer Frieden, den die Politiker durch so viele politische Maßnahmen mit Eifer anstreben, beginnt in der Gesellschaft. Die Politiker wünschen ein friedliches Zusammenleben der Menschen und auch der Nation, doch aufgrund zu großer Anhaftung an materielle Herrschaft regiert überall Illusion und Angst. Daher können die Friedenskonferenzen der Politiker keinen Frieden in der Gesellschaft herbeiführen. Frieden ist nur möglich, wenn die Menschen die im Srimad Bhagavatam gegebenen Schilderungen über die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, hören. Hare Krishna, Prita, Wiedersehen. Die törichten Politiker können für Hunderte von Jahren fortfahren, Friedens- und Gipfelkonferenzen abzuhalten. Aber dennoch werden ihre Bemühungen scheitern. Solange wir nicht dahin kommen, unsere verlorene Beziehung zu Krishna wiederherzustellen, wird die Illusion, der Körper sei das Selbst und damit auch unsere Angst, fortbestehen. Um die Feststellung, dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, zu untermauern, gibt es in den offenbarten Schriften Hunderte und Tausende von Beweisen und darüber hinaus Hunderte und Tausende von Beweisen durch persönliche Erfahrungen von Gottgeweihten an verschiedenen Orten wie Vrindavan, Navadvip und Puri. Selbst im Kaumudi-Wörterbuch findet man als Synonyma für Krishna, der Sohn Yashodas, und die höchste Persönlichkeit Gottes, Parabrahman. Die Schlussfolgerung lautet, dass man einfach durch das Hören aus der vedischen Schrift Srimad Bhagavatam eine unmittelbare Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, aufnehmen und so die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen kann, indem man weltliche Leiden, Illusion und Angst überwindet. Dass sich diese Ergebnisse einstellen, ist der Prüfstein für die Ernsthaftigkeit, mit der jemand den Lesungen aus dem Srimad Bhagavatam zugehört hat. Dass sich diese Ergebnisse einstellen, ist der Prüfstein für die Ernsthaftigkeit, mit der jemand den Lesungen aus dem Srimad Bhagavatam zugehört hat. Ich will es nochmal vorlesen. Dass sich diese Ergebnisse einstellen, ist der Prüfstein für die Ernsthaftigkeit, mit der jemand den Lesungen aus dem Srimad Bhagavatam zugehört hat. Das heißt, dreimal hören hat eine besondere Wirkung. So, was ist jetzt der Prüfstein? Dass jemand mit Ernsthaftigkeit den Lesungen aus dem Bhagavatam zugehört hat. Es ist, dass man frei wird von den Symptomen der materiellen Krankheit, nämlich Klagen, Illusion und Angst. Das wird in diesem Text hier gesagt: indem man einfach dieser vedischen Schrift Gehör schenkt, entsteht sogleich ein Gefühl für den liebevollen Dienst zu Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, was das Feuer des Klagens, der Illusion und der Angst löscht. Das Lebewesen in der materiellen Welt ist sicherlich mit diesen materiellen Erkrankungen versehen. Namo Vishnupadaya Krishna Vishtaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Sasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Bhaskatyadi Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wir singen jeden Morgen das Lied Sangsara Davana Talida Loka Pranaya Karuna Ganaga Natvam. Das heißt, dass der spirituelle Meister mit einer Wolke verglichen wird, die das Wasser aus dem Ozean des Krishna Knowledge, des Wissens über Krishna trägt, um damit den Waldbrand materiellen Daseins zu löschen. Dieser Waldbrand des materiellen Daseins ist einer, der nicht mit dem physischen Auge so wahrgenommen werden kann. Überhaupt gibt es Feuer in der vedischen Literatur die nicht, oder welches nicht unbedingt so mit dem Auge gesehen werden kann. Das heißt, dass es einmal ein Guru mit einem äußerst einfältigen Schüler gab, der Guru sagte ihm, ich brauche Feuer, bitte hol Feuer. Und der Schüler kam zurück, es gibt kein Feuer. Ach, dann geh doch zur Hölle und bring das Feuer von da, sagte der Guru, denn es gab überall Feuer, man brauchte nur in die Häuser der Haushälter zu gehen, wo sie das Feuer benutzten, um zu kochen. So, der Schüler, wie gesagt, war ein wenig einfältig und ging somit zu Yamaraj in die höllischen Planeten und sagte, kann ich hier Feuer haben? Und Yamaraj sagte, ach du, nicht ein Feuer, um damit zu kochen. Dies hier ist Feuer, was durch das Karma der bedingten Seelen entfacht wird. Es ist nicht ein Kochfeuer, sondern ein Leidensfeuer, nicht ein karmisches Feuer. So ist es auch mit dem Feuer des materiellen Daseins. Du wirst nicht einen Strohhalm nehmen können und es an Nico halten können. Und es ist entflammt. Obwohl bei mir wird es bestimmt funktionieren, weil ich so sehr im Feuer stehe. Aber normalerweise ist es nicht ein Feuer, wie nennt sich das Feuer, wie gibt es da ein chemisches, ja nicht mal was chemisches, was physisches, also nicht eine, ja, na, Feuer, wie würde man physisch das Feuer definieren? Ist vielleicht nicht so eine Art Plasmazustand, aber nicht, ist also nicht so, sondern ist etwas, was einfach ein anderes Feuer ist, was anders auch brennt. Die Wirkung des Feuers des materiellen Daseins kann man sehen anhand dieser drei Symptome. Dass jemand klagt um seinen Zustand, dass jemand in Illusion versetzt ist, was seine eigentliche Natur betrifft, seine eigentliche Seele betrifft. Man hält sich für den Körper. Und schließlich, dass man Angst hat vor den Dingen, die noch kommen werden. Das sind Symptome dieses Feuers, des materiellen Daseins, in dem jeder, wie soll ich mich ausdrücken, jeder versunken ist. Dadurch wird der spirituelle Meister, so heißt es, kann dieses Feuer des materiellen Daseins auslöschen. Wie macht er das? Sicherlich nicht, ich meine, es ist fast lächerlich, aber offensichtlich nicht durch Wasser. Ein Feuerwehrschlauch, der jeden Schüler abspritzt vom Morgen bis zum Abend, sondern dadurch, dass spirituelles Wissen in das empfangsbereite Ohr des Schülers eingibt. Dadurch, dass wir von unserem spirituellen Meister spirituelles Wissen erfahren oder hören, wird das Feuer des Klagens ausgelöscht und der Furcht. Ich kann mich noch sehr deutlich daran erinnern, es wird wohl 1984 gewesen sein, als ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde und wirklich eine unglaubliche Angst hatte, also richtig Furcht hatte. Ich musste einer Vollnarkose mich unterziehen und war also völlig der Willkür der Ärzte ausgeliefert und hatte wirklich Sorgen davor. Und dann habe ich das zweite Kapitel der Bhagavad Gita gelesen. Und nachdem ich das wirklich in einer sehr demütigen Haltung, in einer sehr suchenden Haltung gelesen hatte, hatte ich wirklich das Gefühl, dass Srila Prabhupada mir geholfen hatte, das Feuer des Klagens oder der Angst zu löschen. Und ich ging dann relativ ruhig in diese Operation herein, nicht, und konnte, hatte da also nicht mehr diese nagende Angst, die einen zum Schwitzen bringt und so weiter und so fort. So, ich mache das seitdem immer noch, auch wenn ich vor der Zahnarzt, vor einer schwierigen Zahnarztsache stehe, lese ich immer in den Büchern und verliere dann meine, diese inneren, ist nicht mehr so, so beißende Angst, aber es ist mir so ein unangenehmes Gefühl damit. Man kann das wirklich ausprobieren in seinem Leben und damit großartige Erfahrungen machen. Das heißt jedoch, dass wir zu unserem spirituellen Meister eine richtige Beziehung auch aufnehmen, nämlich die Beziehung, dass wir hören wollen, dass wir spirituelles Wissen von ihm haben möchten, was uns eben hilft, das materielle Dasein mit all seinen Schwierigkeiten und Hindernissen gimpflich zu überwinden. Das ist sehr wichtig. Jiva Goswami sagt deswegen, dass der Vorhang der Einweihung nicht ein Moment in der Zeit ist, also der Tag, an dem uns Sri Vishnu Prabhupada die Einweihung gibt oder an dem Prabhupada die Einweihung gibt, das ist nicht einfach als ein punktueller Zeitbegriff da in der Zeit zu sehen, sondern ist ein weitergehender Prozess. Nicht? Das ist nur Einweihung ist ein kontinuierlicher Vorgang, wo man Wissen erhält. Denn Wissen nur wird uns auf der spirituellen Ebene halten können. Das ist genau wie ein, sagen wir mal, ja, ein gutes Beispiel, was wir in unserer westlichen Kultur vielleicht gut verstehen können, ist das Tanken von Diesel oder von Benzintreibstoff. Das ist nicht, dass es mit einmal getan ist. Wir müssen es ständig machen, damit wir auf einer ständigen Ebene der Fortbewegung bleiben. Nicht? Wir haben einmal in unserem alten Sharanagati vergessen zu tanken und sind dann auf der Autobahn, das war noch Krishnas Anji, und wir sind als gerade gespritzelt und gestottert, als wir auf dem Gipfel eines Berges, es war nur, als wir diesen runter wollten, rollten wir in die Gasstation, nicht in die Tankstation rein, ich glaube es war so. Aber der Punkt ist, du musst es ständig machen, um fahren zu können. So brauchst du für dein spirituelles Leben einen ständigen Zufuhr von spirituellem Wissen. Sonst kommt das Feuer des Klagens und der Illusion mit Sicherheit wieder über uns. Nicht? Habt ihr schon manchmal gemerkt, wie das Feuer des Klagens, der Illusion, es geht so schnell, ist das nicht? So schnell und der Angst und so weiter. Es geht so schnell in dieser materiellen Welt, wenn wir nicht ständig da machen. Deswegen sagte Prabhupada einfach da einmal, das Einzige, was ich an meinen Schülern auszusetzen habe, ist, sie lesen nicht genug. Nun haben wir all diese Bücher herausgebracht. Wenn immer ein wenig Zeit ist, sagt er, liest und sprecht über das transzendentale Thema. Nicht? Damit wir eben auf dieser kontinuierlichen Ebene des spirituellen Wissens bleiben können. So wie wir das, diese Ebene verlassen, ja, sind wir wieder, wird es schon wieder warm, nicht? Und wird es schon wieder heiß und wird es schon wieder schmerzvoll. Und die Illusionen und die Klagen und die Ängste, die kommen wieder über uns. So, Krishna gab vor 5000 Jahren, als er erschien, den Vorgang des spirituellen Wissens in der Bhagavad Gita. Jeder, der diesem Pfad Arjunas folgt, wie er in der Bhagavad Gita dargelegt wird, wird mit Sicherheit die gleiche Vollkommenheit wie die von Arjuna erreichen können, nämlich ein enger Gefährte von Sri Krishna werden können. Nur Krishna hat einen sehr schwierigen Pfad gelehrt. Salvadamang Paritya Jamang Hikam Sharanam Raja. Gebe alle anderen selbstmotivierten Pflichten auf und gebe dich dir mir einfach hin. Das ist der Punkt, wo Krishna das Lehren eigentlich so richtig greifen, weil auf der Ebene von der Hingabe. Nun, Lord Chaitanya, nun, Krishna hat denn gesehen, dass kaum einer in der Lage war, diesen Standard zu erfüllen. Seid selber ehrlich mit euch. Ist es für euch möglich, so alle selbstischen Motive aufzugeben, kein Fünkchen Selbstinteresse zu haben? Das ist schwierig, wenn man sich das ehrlich mal eingesteht. Nicht? Das ist wirklich schwierig. Und so, Lord, also Krishna sah das dann in der spirituellen Welt sah die bedingten Seelen weiterhin im Feuer des materiellen Daseins und sagte sich, ich muss noch einmal kommen. Das gibt zu wenige, die diesen Pfad Arjunas beschreiten können. Und so erschien er dann noch einmal als Chaitanya Mahaprabhu, um Krishna-Bewusstsein auf eine einfache, plausible Art und Weise zu verbreiten, nämlich durch das Chanten der heiligen Namen. Es heißt, dass Lord Chaitanya eine Gelande webte, die um die ganze Welt hängte. Eine Gelande aus dem heiligen Namen und Liebe zu Krishna. Das war die, genau wie eine Gelande. Eine Gelande, die hat zwei Symptome, Blumen und einen Faden. Das gehört dazu. Blumen ohne Faden, das geht nicht. Ich habe hier eine hier. So, wenn ich euch jetzt hier noch Blumen dran vorstellt, dann habt ihr die perfekte Gelande. So hat Lord Chaitanya ebenfalls eine... Wir können ja nachher Diskussionen führen. Nicht? So hat Lord Chaitanya ebenfalls eine Gelande sozusagen um die Welt gehängt mit diesem heiligen Namen und der Liebe zu Krishna. Es ist so, dass Lord Chaitanyas heiliger Name ein ganz besonderer heiliger Name ist. Also dieser Hare Krishna Mahamantra und die Namen, die Lord Chaitanya chant, wie Chantative Gopinath, Govinda, Shemadu Sudan und so weiter, das waren, die sind mit Prema versehen. Das heißt, dass Lord Chaitanya Sarvabhauma Bhattacharya einmal mit dem König von Puri, wie hieß er nochmal, Prataparudra, auf einer Terrasse stand, als die Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu aus Bengalen nach Puri kamen und dort ihren Kirtan machten auf der Straße. Er sagte, ich habe noch niemals solch einen Kirtan gesehen. Was ist das für ein Kirtan, der hier gemacht wird? Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Es wundert mich tatsächlich. Es nimmt mich Wunder, was das für ein Kirtan ist. Ja, sagte Sarvabhauma, du musst verstehen, dies ist ein Prema-Kirtan. Der heilige Name, den Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat, hat eben Liebe zu Krishna. Nicht? Das ist die besondere Segnung. Lord Chaitanya, Krishna hatte ja gesehen, das funktioniert nicht, einfach so die Leute, also die bedingten Seelen zum Krishna-Bewusstsein zu bringen, durch Hingabe. So viel Liebe haben sie einfach nicht. Das ist zu schwierig, sie sind zu bedeckt. Deswegen hat Lord Chaitanya eben diese Liebe gleichgegeben mit dem heiligen Namen. Hast du diese Gelande schon um den Hals gekriegt, Nico? Der heilige Name und Prema. Gadara. Bist du ohne diese Gelande, Nigraha? Die ist ja um die ganze Welt. Wo ist sie bei dir? Hast du sie umgekriegt? Ein Devotee sollte sich diese Frage stellen. Was ist los mit mir? Die ganze Welt hat die Gelande gekriegt und ich bin nackig wie aus des Mutters Schoß. Nicht? Da muss etwas sein, was ich noch verbessern muss in meinem Leben. Da muss es etwas geben, was ich noch verändern muss in meinem Leben. Da muss etwas sein, an dem ich noch arbeiten kann. Und darüber möchte ich gerne sprechen. Ich möchte heute aber noch gerne diese Akzentuierung setzen, dass Lord Chaitanyas Name eben nicht ein sagen wir mal, ein einfaches Halleluja ist, wo man in den Ecken der Kirche die Schläfer findet, sondern dass es eine spezielle Substanz in sich hat, dass diese Gelande eben einen Faden hat, nicht? Dass da etwas ist, was wir, der heilige Name, was wir bekommen können, beziehungsweise was wir unbedingt brauchen. Ich möchte das gerne akzentuieren durch eine kleine Geschichte, die ich gestern las und die ich sehr gerne weitergeben möchte, weil sie diesen Punkt sehr, sehr nice macht. Der Gouda Avatar oder Lord Chaitanya Mahaprabhu ist ein ganz besonderer Avatar, der Liebe zu Krishna verteilt, so sagen wir. weil er diese Liebe zu Krishna selber kostet. Nicht? Das ist, in den anderen Avatars ist es nicht so, der Lord Nrsimha Dev ist nicht mit Liebe zu Krishna, dass er da die heiligen Namen Krishnas chantet in Liebe zu Gott und weint. Er hatte eine sehr spezifische Mission. Er tötet den Dämon Hiranyakashipu. Das ist schon eine andere Qualität der Handlung. Nicht? Und Matsya Avatar ist nicht vornehmlich erschienen, um mit Liebe zu Gott die heiligen Namen unter Wasser zu chanten, wenn er im Ozean der Ursachen schwimmt. Nicht? Das ist spezifisch für Chaitanya Mahaprabhu, diese Love of God. Nun, es geht auf ein Lila in der spirituellen Welt zurück, wie der Gora Avatar erschienen ist. Und zwar ist das sehr, sehr nektarhaft. Einschmückte Srimati Radharani mit ihren Manjaris den Kunja mit Jyoti und die Chameli-Blumen und machte die ganz, ganz schön, denn sie erwartete Krishna als ihren Gast in diesem Kunja. Es war da eine Verabredung. Aber Krishna verspätete sich. Er kam und kam und kam nicht. Bis schließlich Srimati Radharani in großer Anxiety war, in großer Sorge, kommt der Krishna und Lalita dann auf die Idee kam, ein Boten auszuschicken. Und diese kleine Gopi, die durch den Wald von Vrindavan ging auf der Suche nach Krishna, traf auf dem Wege Shaibya. Shaibya ist die rechte Hand von Chandravali, wenn ihr so wollt. Eine Gopi, die, sagen wir mal, im Krishna-Lila so auftritt, wie die Rivalen von Srimati Radhika. Und Shaibya sagte ganz stolz, Krishna ist mit Chandravali. Und die kleine Gopi war völlig entrüstet, sie meinte und rief und lief eilend zurück zu Lalita und brachte die Nachricht. Krishna ist verspätet, beziehungsweise noch nicht eingetroffen, weil er seine Verabredung überhaupt gar nicht einhält, sondern mit Chandravali zusammen ist. So, diese Nachricht wurde Srimati Radharani dann in dem Kunsch, die in der Anwesung Hain wartete, mitgeteilt und sie fiel sofort in einen Ozean des Klagens. Dieser Ozean schwoll an, bis er in diese Haltung wurde, die nur Radharani empfinden kann, nämlich sie wurde zornig auf Krishna. Man nennt man das in Sanskrit. So, als dann schließlich Krishna sehr verspätet eintraf, wurde er am Kunsch abgefangen von Lalita und Vishaka. Und Vishaka sagte zu Krishna, du völlig unverlässliche Person, geh raus hier, du hast hier nichts zu suchen, Radharani will dich nicht sehen. Du bist abgelehnt, du kannst dich nie wieder hier blicken lassen. Aber ich war doch nur Bullen suchen, der aus der Affäre ausgebrochen war, sagte Krishna. Ich bin schließlich auch, habe ich Verantwortung in hier im Nanda Maharajas. Ja, ja, ja. Der Mond, wenn er aufgeht, wird dich Lügen strafen. Ja, Krishna, die wissen also alles. Ich war mit Chandra, der Chandravali. Krishna ging an das Ufer der Yamuna, war sehr, sehr traurig. Er warf seine Krone ab, seine ganzen Ornamente hatten ohne die liebe Radhas gar nichts mehr zu tun. Er warf die kostbaren Kleidungsstücke ab und wälzte sich vor Kummer im Sand der Yamuna. Das war ein sehr großer Kummer. So, in diesem Augenblick kam Purnamasi, die Yogamaya, die die Spiegel zwischen Radha und Krishna in diesem erstaunlichen Fluss hält, ließ an. Und Purnamasi sagte Krishna, also es besteht eine Chance für dich, wieder Radharani zu sehen. Oh, sagte Krishna, ich glaube nicht. Die Gopis Lalita und Vishaka waren so entschlossen, sie haben mich so weggejagt. Ich glaube, ich bin jetzt immer getrennt von Radha. Sie hat das ja schließlich in Auftrag gegeben, diesen Zorn. War total betrübt. Also wirklich total betrübt. Nein, sagte Purnamasi, ich habe da schon jemanden. Vrinda Devi kommt gleich und sie weiß Bescheid. Später. Und Vrinda Devi sagte, ich hab's. Du musst aber wirklich tun, was ich dir sage. Ohne das, was ich dir sage zu tun, bist du ausgeliefert. Wirst du nie wieder Radha sehen können. Ja, sagte Krishna, kein Problem, sag mir alles. Also ich mache alles. Also zunächst einmal musst du deine Flöte aufgeben. Das nächste, du musst abschreiben. Und das nächste ist, keine Baumfeder mehr. Nicht erlaubt. Das nächste ist, du darfst nicht deinen Pitambara tragen. Das ist so der gelbe Überwurf. Und auch keinen gelben Dhoti mehr. Nie wieder. Du musst als Sannyasi gehen. Völlig entsagt. Ohne irgendetwas. Und sofort, als sie das gesagt hatte, wandelte sich Krishna um und stand als Sannyasi, als Bettelmönch da. Und jetzt werde ich dir ein Lied beibringen, sagte Vrinda Devi. Das musst du immer singen. Und sie sang ihm ein Lied vor, das bedeutet, vorher war Srimati Radharani nach der Liebe Krishnas wie von Sinnen, aber jetzt ist Krishna wie von Sinnen nach der Liebe von Radharanis und geht bettelnd umher als ein Bettelmönch, um Liebe zu Radha zu erbetteln. Das war das Lied. Oh, sagte Krishna, ein sehr schönes Lied. Es trifft genau zu. Und sagte Vrinda Devi, so, was du jetzt machst, du gehst jetzt zum Hof, zum Kunja, zum Hain von Radharani und setz dich davor und tust mit klagender Stimme dieses Lied singen. Das musst du jetzt machen. Nur so geht es. Und wenn dich jemand fragt, wer du bist, sag, ich bin ein Bettelmönch. Nur das. Gut, sagte Krishna, das machen wir. Und er ging hin und vor den Hain und sang und Lalita und Vishaka hörten diese wunderschöne Stimme. Allerdings Krishna hatte seine Stimme auch verstellt. Es war ihm ja auch noch aufgetragen worden. Du darfst nicht mit dieser tiefen Stimme sprechen, wie das Grollen von freundlichen Donner klingt. Du musst ganz jetzt eine Verkleidung. Du musst schon mitmachen. Ja, hat der Krishna gesagt. So, es kam dann dazu, dass Lalita und Vishaka Krishna tatsächlich sahen, wie er vor dem Hain da saß und
Sand und sagten, oh, du singst sehr schön. Wer bist du? Ach, ein Bettelmönch, sagte Krishna. Wer hat dich das dann beigebracht, dieses Lied? Ach, ich habe so einen Lehrer, der heißt Gandharvika. Das ist auch ein Name von Radha. Aha, sagte Lalita Vishaka. Was kannst du denn noch, Sanyasi Thakur? Ja, ich kann die Zukunft voraussagen. Genau so was brauchen wir, sagen Lalita Vishaka. Unsere Herrin, Srimati Radhika, sie sagt nicht den Namen, unsere Herrin ist da in Kunsch und ist sehr, sehr unglücklich. Sie fragt sich, ob sie in der Zukunft noch einmal ihren Geliebten sehen wird. Oh, das kann, solche Sachen kann ich gut voraussagen, sagte der Sanyasi Thakur. So, und dann gingen Lalita und Vishaka jetzt rein. Der Kunsch von Srimati Radharani hat zwei Abteilungen. Eine ist das sehr private, wo Radha und Krishna sind, in dem Inneren des Kunsch. Und davor dann gibt es etwas, was noch ein bisschen mehr zugänglich ist. Es ist wie eine Veranda, wie so ein, wo man in die Gegend schaut. Das liegt unmittelbar davor. Ist alles aus Blumen, aus duftenden Blumen, wenn es so geschmückt wird, wie Radharani das macht. Und sagte Lalita und Vishaka, sagte Radharani, die da wirklich in ein Ozean des Klagens war. Das erste Mal, als Lalita reinging, ging sie gleich wieder raus, weil Radhas Klagen so wie ein tiefes Feuer waren. War unglaublich intensiv. Sagte dort, mein Herr kann mit mir machen, was er will. Ich bin seine Dienerin. Ganz gleich, wie es ihm beliebt, mir gegenüber zu handeln. Ich bin nichts als seine Dienerin. So sang sie immer wieder, wiederholte sie das, wie verrückt sozusagen. Und sie war gleich wieder rausgegangen, aber sie ging da ein zweites Mal rein. Radha. Folgendes, wir haben hier jemanden, der ein wunderbares Lied singt. Und außerdem kann er die Zukunft voraussagen. Ob es möglich ist für dich noch einmal Krishna zu treffen, das kann der direkt voraussagen. Ist ein Sanyasi. Ja, dann ist ja, sagte Radharani. Und sie kam ganz schwer auf die Terrasse. Da war schon der Sanyasi Thakur war schon da. Und, aber Radharani war total verschleiert. Denn es ist so, dass sie niemand anderes als Krishna ins Gesicht schaut. Niemand anderes. Kein Purusha kann Radharani sehen. Nicht? Und auch keiner, der die Purusha, die Genießer-Mentalität hat. Das geht nicht. Nicht da? So. War völlig verschleiert. Der Sanyasi sah, oh, vorher war Radharani, sank also mit seinem Lied mit klagender Stimme, vorher war Radharani verrückt nach der Liebe von Kanu, von Krishna. Jetzt aber ist Kanu zu einem Bettler gegangen und bettelt von Tür zu Tür, klopft an Bhikshu, sein Bettler, um die Radha Prem zu kriegen. Jetzt ist es so. Radharani spürte sofort etwas. Diese Poesie, dieser Ausdruck. Anyways, sie setzte sich dann hin und Lalita gab denn, sie sprach auch gar nicht, Lalita gab denn die Hand zu dem Sanyasi Thakur und sagte, jetzt lies mal in die Hand, was Radhas Zukunft ist, kann sie ihren Pran Balaba nochmal sehen. Und der Sanyasi Thakur sagte, Entschuldigung, ich bin ein Sanyasi. Ich kann nicht die Hand einer Frau berühren. Es geht nicht, Entschuldigung, das geht nicht. Das geht nicht, ich verliere mein Sanyas-Darm. Ja, sagte Lalita, aber wie willst du denn dann die Zukunft sehen können. Ja, ich muss die Linien auf der Stirn sehen. Nur dann kann ich die Zukunft voraussagen. Sonst geht es nicht. Sagte Radhika, das ist aber nicht möglich, weil meine Herrin sieht nicht in das Auge eines Mannes. Ach, sagte der Sannyas Thakur, ich bin kein gewöhnlicher Mann. Ich bin ein Sannyasi, ich bin frei aus diesem, frei von diesem Wirrwarr, von Mann und Frau und den ewig komplizierten Beziehungen. Also ihr seid ein bisschen von einfach hier von den Dörfern wahrscheinlich. Ihr habt nicht die Shastras gelernt. Okay, also Vishaka und Lalita haben den Schleier so gehört getragen und in dem Augenblick sah Krishna in die Augen von Radharani und verwandelte sich sofort in seine Tribhanga-Form, nicht? Mit seinem goldenen Dhoti, der Pfauenfeder, der Flöte, hat sich überhaupt nicht mehr an die Verabredung gehalten. Und Radharani sang in diesem Augenblick spontan den Vers, den Mahaprabhu auch immer gechantet hat, Ashlishya Vaparatam Vinashtuman. Du machst tun und lassen, was du willst mit mir. Du machst mal nicht gegenwärtig vor mir sein und mir dann deine Gegenwart geben. Du machst mich mit Füßen stoßen, aber du bist nichts anderes als der Herr meines Lebens. Das sang sie dann. Dann ging Radha Krishna zu einer Schaukel, die da hergerichtet war von den Manjaris, und die Manjaris sangen dann dieses Nektarlied, was Narottamdas Thakur offenbart hat. Radha Krishna Pranamora Yugala Kishore, nicht? Und schaukelten, und dann war Scherzen und Blumenwerfen und eine Arati auf der Schaukel, also total ekstatisch. Das war dann wieder das Milan, das Treffen Radha Krishnas. Pastimes gehen immer in Trennung, Treffen, Trennung, Treffen. Es hört nie auf, diese Windungen sozusagen. Nun, diese Form, die Krishna damals offenbarte, diese Form eines Bettelmönches, eines Sannyasis, der nach Liebe zu Gott, oder der nach Liebe, um Liebe bittet, das ist sein Almosen. Diese Form hat er beibehalten, seine ewige Form, und ist so als Chaitanya Mahaprabhu erschienen im Kali Yuga. Nicht auch Chaitanya Mahaprabhu nimmt die Haltung an von Srimati Radharani, um Radha Prem zu genießen, die Liebe, die Radharani zu Krishna empfindet, oder die Liebe, die das Ashraya Tattva zur Vishaya Tattva empfindet. Ashraya heißt, wo Liebe zu Gott enthalten ist, und Vishaya Tattva ist das Objekt der Liebe zu Gott, nämlich Krishna. Das wird sehr genau im Nektar der Hingabe offenbart und ist bestimmt ein wenig, es sprengt den Rahmen dieser Vorlesung. Aber es geht hier darum, diese Liebe zu Krishna, die hat Chaitanya Mahaprabhu erfahren und auch mitgebracht. Und wenn man auf richtige Weise von ihm dieses Geschenk des heiligen Namens, diese Gelande entgegennimmt, wenn ihr so wollt, nicht, dann kann man auch das erfahren. So, im achten Kapitel des Chaitanya Charitamritas wird die Frage gestellt, wie kann man dieses große Geschenk der Love of Godhead durch das Chanten der heiligen Namen überhaupt empfangen? Was hindert das, dass wir es empfangen? Es heißt, dass die Aparadhas, die Vergehen, die wir machen als bedingte Seelen, gegen den heiligen Namen, gegen die Vaishnavas, gegen die Vedas, gegen die Schrift, gegen den Guru und so weiter und so fort, dass es diese Aparadhas sind, diese Frevel, die sozusagen uns daran hindern, wirklich den Heiligen Namen so richtig zu kosten. Nicht, dass es, so wird das erwähnt. Man kann für lange Zeit chanten, wenn man nicht frei wird ohne von Vergehen beim Chanten, ist es nicht möglich, richtig den Nektar des Krishna-Bewusstseins zu erfahren. Aber jeder, der sich ernsthaft bemüht, ohne Vergehen zu chanten, wird mit großer Sicherheit diesen Nektar mehr und mehr verspüren. Es gibt drei verschiedene Stufen vom Chanten. Das erste ist die Stufe, die man als Nama-Apalat bezeichnet, wo man lauter Vergehen gegen Krishna macht. Oder wo man immer einschläft, wo man immer Vergehen gegen die Bodhis macht, dieser schlimme schlimme Heini, nicht? Oder wo man immer schlimme Heini, nicht? Oder wo man immer wo man noch voll mit diesen Spannungen einer bedingten Seele ist, mit Namapparat, da passiert nichts. Passiert nichts, wenn man da scheint. Dann kommt die nächste Stufe, die heißt Namabas. Diese Namabas-Stufe wird mit dem zögernden Verbreiten des Sonnenlichtes verglichen. Nicht? Wenn die Sonne des Heiligen Namens anfängt aufzugehen, zuerst gibt es so ein zögerliches Sonnenlicht. Kennt ihr das? Wir fahren manchmal, Dominiken und ich, fahren manchmal sehr früh los, weil wir weite Strecken haben und sehen dann manchmal dieses nicht aufhörende Wunder des Sonnenaufganges. Nicht? Zuerst ist es ganz, ganz zart. Dann wird es mehr und mehr, die Anteile von Licht werden stärker und die Anteile von Dunkelheit schwächer. Nicht? So ist es, wenn ein Devotee anfängt, zu versuchen, die Vergehen zu vermeiden. Nicht? Dann wird ein ganz schwaches Licht am Horizont sichtbar. Das Licht des Heiligen Namens offenbart sich. Man braucht nur zu versuchen, dass man das auf seiner Agenda hat. Wenn man morgens anfängt zu chanten, sollte man sagen, oh ja, heute muss ich jetzt ohne Vergehen chanten. Was heißt denn das praktisch für mich? Das heißt, dass ich meinen Affengeist unter Kontrolle habe. Nicht? In der Folk History, in der indischen Folklore gibt es dies, wird der Geist mit einem Affen verglichen, nicht? Und das kommt davon, dass es gab einmal einen Mann, der hatte einen Affen, eine Schlange und eine Ziege und machte kurze Belustigungsaufführungen in Dörfern. Das wäre vielleicht was für das Hare Krishna Total Theater, wenn man sich noch einen Affen zulegt. So ein kleinen, doch, lach nicht, das ist Verhagenbeck, kann man ja fragen. Ne? Die haben was. Und der Gegner, der tingelte also mit einer Ziege, einem Affen und eine Schlange durch die Gegend. Ne? Und heute gilt das Ringkampf zwischen Sindhu und Gadara. Ihr bereitet euch schon vor auf dem Hof. Und da ging es also diese Affen, der ging also mit den Affen so durch die Gegend und einmal ging er durch den Fluss und hatte seinen Ziegenbock so schön an der Leine und war der Schlange in einem Korb und der Affen saß auf der anderen Schulter. Und der Affe dann natürlich, mitten im Fluss, natürlich, machte den Schlangendeckel auf und nach und das falsche Ego der Schlange wurde total gelöscht. Und es kam dann hoch und dann gebeichten sich die beiden. Auf der Ruhe da oben, Ruhe ist mitten im Fluss. Wenn hier jemand runterfällt, ihr werdet ertrinken, sagte der Mann. Ruhe da, aber der Affen, und die Schlange. Und schließlich fielen sie beide in den Fluss runter, krach, und dann fiel
wie soll ich mich ausdrücken, dann suchte der nach dem Korb, aber dann verlor er die Ziege aus der Hand und dann schoss die Ziege den Fluss runter und dann war alles weg. So ist das mit dem Affengeist, die hat es eben vorgemacht, nicht? Wie das geht, nicht? Dass praktisch der Geist plötzlich total was Kindisches macht und total aus von der Bahn weggeht, von der Bahn des vernünftigen Verhaltens, und dann gibt es so viele Schwierigkeiten. Deswegen sagt man der Affengeist, nicht der. Der macht immer Schwierigkeiten. Und ich sage, wir müssen diesen Affengeist mal ernsthaft ins Gebet nehmen und ihn richten auf, wenn wir chanten, auf das Hören des Heiligen Namens. Der wird immer versuchen, wegzugaloppieren. Habt ihr schon mal gemerkt? Das ist auch unmöglich. Ihr könnt euch das richtig vorstellen, als hättet ihr so einen Affen auf der Schulter. und so weiter. So macht der Geist das immer schwierig. Kannst du das bestätigen?
Ja.
Du auch? Leider. So, auf diese Art und Weise müssen wir den Geist wirklich bändigen. Das muss uns klar sein. Besonders den frühlingsinfizierten Geist muss, der diese Triebkraft kriegt, der muss unbedingt sich fixieren. Das ist beim Chanten. Und während unseres Lebens müssen wir uns so einrichten, dass wir keine Vergehen gegen Vaishnavas machen. Sehr wichtig. Ich persönlich denke, auch in unserer Bewegung gibt es oft diese Sache, dass wir uns, ja, dass die Frauen das Gefühl haben, sie sind noch, die Rolle der Frau im Krishna-Bewusstsein ist noch nicht richtig zeitgemäß definiert. Oder und dass sie sich daraus dann Schwierigkeiten ergeben. Ich denke auch, dass da einige Dinge vielleicht verbessert werden müssen. Aber ich denke, dass hier ein Bereich ist, wo wir sehr vorsichtig sein mögen. Denn an diesem Bereich, an diesem äußerlichen, sagen wir mal, diesem sozialen, noch nicht ganz gefunden sein oder noch nicht ganz in der Balance sein. Nein, die Balance ist erst hergestellt, wenn sich Frauen wie Männer mit den Arrangierungen wohlfühlen, nicht? Dann ist jeder zufrieden. Ich denke, dass hier ein möglicher Reibungspunkt ist, Vergehen zu machen gegen Devotees. Nicht? Männer gegen Frauen oder Frauen gegen Männer. Nicht? Das ist, oder es gibt andere Reibungspunkte, wenn wir zum Beispiel mit verschiedenen Programmen, in verschiedenen Programmen sind, dann kann es vorkommen, dass ja die Sankirtan, die Devotees sagen, alle anderen sind vielleicht nicht richtig, tun nicht richtig Service, oder die anderen, die wollte ich sagen, die Sankirtan, die wollte ich, sind fanatisch oder so. Es gibt immer, Maya wird immer versuchen, irgendwo Reibungsflächen zu machen, dass Vaishnava-Apparadas entstehen, Vergehen gegen die Devotees, nicht? Oder der eine tritt einen aus Versehen auf den Fuß. Du Idiot! Und dann hat man schon wieder ein Weichschnapperapparat gemacht. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn wir die Gelande abhaben wollen, den heiligen Namen und Liebe zu Krishna, nicht, die um die ganze Welt gewebt ist, also in jedem Teil der Welt kann man das bekommen. Das ist, was damit gesagt wird. Man braucht nicht unbedingt jetzt nur in Indien zu leben, in Navadvip Dham, wo Mahaprabhu erschienen ist, oder wo in Puri, in Purushottam, Chetradam, nicht? Wenn wir das haben wollen, müssen wir unbedingt Offense vermeiden. Das ist, oder Vergehen vermeiden. Das ist, was uns daran hindern kann. Und wie gesagt, Maya wird immer versuchen, dass irgendwo sich Vergehenbares einschleichen. Das ist so, da muss man wirklich drauf Acht geben in diesem Leben, dass das nicht passiert. Kann auch in unserer Beziehung mit dem Spiritual Meister, kann plötzlich Maya so arrangieren, dass, wir denken etwas, es kommt uns vor und schon kommen wir in ein etwas mulmiges Wasser hinein. Das kann gut vorkommen. Das ist gut möglich. So, Hare Krishna, wie hat euch die Geschichte gefallen? Das muss man hören, von Zeit zu Zeit. Ne? Das ist schon sehr bremsend, in der Geschichte sind viele kleine Details noch, die man Also so unglaublich, diese Krishna-Lila. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Ja.
Das ist also sehr wichtig, ist Vergehen zu vermeiden.
Sehr wichtig, gerade. Sehr wichtig.
Und das klingt so ein bisschen wie was, erstmal was man versucht zu vermeiden. Das kann man, das ist das Wichtigste, was man positiv tun kann, die Gelande zu bekommen. Also nicht, dass es negativ
ist. Ja. Bhaktivinoda Thakur spricht über diesen Punkt. Er sagt, dass jedes der Vergehen kann vermieden, also ergibt sich oder wird, ja, es ergibt sich eigentlich, dass man das macht, wenn man die positive Unterweisung der 10, dieser 10 Regeln versteht. Zum Beispiel sollte man die Gemeinschaft mit den Boten suchen und ihnen dienen. Ja, auf diese Art und Weise kann man ohne weiteres Vergehen gegen die Bodhis machen. Vergehen ohne die Bodhis entstehen in der emotionellen und der auch manchmal räumlichen Abwesenheit von die Bodhis. Man ist emotionell distanziert und in dieser Sache ist es prädestiniert, dass das einschlägt. Nicht? So, deswegen sollte man mit die Bodhis eine gute Beziehung haben und eine dienende Beziehung haben. Nicht? Man soll die Bodhis serven. Das ist so, so nice. Ich hatte diese Möglichkeit in Kroatien gehabt, gerade da war Indra Dumna Maharaj. Und ich habe wirklich ganz bewusst habe ich die Rolle eines Servants genommen. Ich habe nicht gelectured, obwohl ich zu gerne lecture. Ja, aber ich habe bewusst nicht gelectured und ihn gebeten, alle Lectures zu geben. Gunadvai Maharaj. Beim Harinam habe ich versucht, gut zu tanzen, um die Devotees zu inspirieren und nicht zu singen. Also ganz bewusst, die Service beim Programm habe ich versucht, das so anzusagen, dass alle in Hochgefühle kamen. Die Leute, die zum Programm kamen und einfach bewusst diesen Service zu machen, zum Beispiel, also das ist unglaublich, da ist eine unglaubliche Kraft drin, da steckt man unglaublich Krishna. Man müsste es mal bewusst, ich weiß, dass man unbewusst macht man es ja so und so, man kocht was und man teilt was aus vielleicht, das ergibt sich ja nicht. Aber wenn man es bewusst so macht, ist es halt eine andere Eigenschaft, dass man bewusst etwas tut. Dann das heißt es, soll man kein Vergehen gegen die vedischen Schriften machen, dann liest man die einfach und ergründet sie und fragt, wenn man was nicht versteht und löst auf diese Weise etwaige Zweifel, die sich beim Lesen natürlich ganz natürlich ergeben, besonders am Anfang. Oder wenn, wie gesagt, es heißt, man soll nicht den heiligen Namen chanten und damit dann sinnvolle die Reaktion auf sinnvolles Tun aufzugeben. Das ist ein, also aufzuheben. Man soll das chanten nicht so als Neutralisationsfaktor für sein materielles Leben benutzen. Da muss man einfach sich mal grundsätzlich Gedanken machen über das Thema der Sinnenbefriedigung. Wie kann ich dies eigentlich aufgeben? Thema der Sinnbefriedigung ein für alle Mal. Und so kann man jedes Vergehen von vornherein annullieren, also es kommt gar nicht auf die Frage, wenn wir einfach positiv damit umgehen. Das ist viel besser, als jetzt in der Haltung zu sein. Ich finde deine Frage sehr, sehr gut oder den Punkt, den du eigentlich machst mit deiner Frage, sehr gut. Wenn man immer denkt, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen, das ist noch nicht positives Leben. Man sollte lieber sich vornehmen, wenn man einfach mal die Liste durchgeht, der Vergehen, wie kann ich das positiv auffangen von vornherein und dann das als positive Richtlinie nehmen. So würde ich das sehen. In
in der Neuauflage des Nektar-Ozeans ist das Kapitel für sich geworden. Ich gehe mal das positiv nach.
Ralf.
Sich, dass die Radharani nach äußerlich die Haltung von Mahn, von Zorn und Ablehnung haben, aber innerlich wünscht sie sich nur Krishna. Das kann man nicht bescheiden. Das geht nicht. Das kann man nicht bescheiden. Sehr kompliziert. Also, es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach, da müsste man lange Zeit sich nehmen und vor allem diese Ratherschaft mal studiert haben, da kann man das jetzt verstehen. Es ist nicht wissenschaftlich, das ist einfach jenseits von unserem Begriffsvermögen. Und wenn man dann darüber spricht, würde das in das Begriffsvermögen hereinkommen und würde Missverständnisse äußern. Nicht einmal, es ist ein großes, diese Dinge zu hören und zu sprechen, ist das Ziel in unserer Bewegung. Aber es muss allergrößte Vorsicht bewahrt werden. Denn wenn man mit Verständnissen hört, dann werden bleibende Schäden, spirituelle Schäden, falls zu Vorstellungen kommen. Ja, du kannst es so vorstellen, wenn das Feld des Herzens noch Samen hat, von Anathas, von unerwünschten Angewohnheiten, von materiellen Wünschen, werden, wenn wir diese Lilas hören, die wie ein Regenschauer sind für das dürstende Herz, dann werden diese Samen, diese Unkrautsamen, auch genährt werden, kommen dann hoch. Und wie soll ich mich ausdrücken, wachsen dann und überwuchern den Bhakti-Lata-Beach für immer. Ja. Sehr oft, man sieht es dann in einer Entwicklung, der Sahajiya-Entwicklung. Nicht? Das sind Leute, die wollen nur solche Sachen hören und die werden dann, der Samen der Lust in ihrem Herzen wird unglaublich genährt dadurch. Und dann gehen die mal schnell mit dem
und sein Verhalten imitieren, oder es ist auch ein Vergehen, wenn man ihn ab und zu mal nachmacht oder mal so singt wie er, also nicht ohne, einfach ohne, dass man sich mehr Lust macht, aber
ja.
Auch schon Vergehen.
Ich glaube, es gibt zwei Begriffe in Sanskrit. So ein Begriff des Imitierens und des Nachfolgens. Imitierens heißt Anukaran. Anukaran heißt, da steht das Wort Kara drin, tun, dass man nur äußerlich praktisch so macht, wie er. Es gibt zum Beispiel in Tanzschulen und da lernt man dann sich ganz äußerlich so brav zu verhalten, nicht den Diener zu machen, Knicks, und kann man so ein äußeres gesellschaftsfittes Verhalten erlernen. Dominik Krautes. Ich war noch in der Tanzschule. Ich stehe dazu. Das war ja ein Gentleman-Verhalten. Also sagen wir, ich denke nicht, für ein Devotee ist das wichtig, aber ich war im weltlichen Leben voll und ganz in der Tanzstufe, ja. Für 3 Monate, aber dann bin ich geflogen worden. Also ich konnte es nicht lernen einfach. Aber das war eine schöne Erfahrung. Das waren Zeiten, ihr könnt euch nicht erinnern. Was man so alles erlebt hat im Leben. Dann schon. Und dann waren wir, also dann, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, da lernte man so richtig so was zu imitieren, nicht? Wenn man jemanden sah, einen Diener machen und einen bestimmten Abstand beibehalten und dann die Art und Weise, wie man ein Mädchen zum Tanz aufforderte, war ein ganzes Faunritual. Haben wir alles gelernt. Wir mussten das lernen zu unserer Zeit, als wir noch jung waren. Und ja, Hare Krishna. Und dann gibt es Anusharam. Also erstmal das Imitieren, da habe ich dieses Beispiel für gewählt. Und dann Anusharam heißt zu folgen. Beim Folgen kommt es darauf an, dass man die innere Stimmung versteht, die Mut, wie wir so schön sagen, die Gemütshaltung und versucht, oder das Verständnis, wenn man so will, und versucht, das zu folgen. Zum Beispiel als Prabhupada gelehrt hatte, haben viele seiner Devotees ihn imitiert, so rumgestikuliert wie er und gesagt, so, wenn Prabhupada seinen Punkt machte, machte er immer, so, ganz leise. Man dachte, die imitierten das dann nicht, weil sie so angetan waren davon, bestimmte Gestiken und so weiter. Aber das kam dann einmal zu einer Art, Prabhupada belehrte uns dann einmal, und zwar kam er abends spät von einem Predigerprogramm zurück und ist morgens früh aufgestanden, aber es war niemand da, um ihn zu verabschieden aus dem Tempel und dafür zu sorgen, dass alles da war, weil die alle noch schliefen. Und da sagte er, bloßes Imitieren ist nicht gut. Man muss das Verständnis haben. Ich bin ein alter Mann, aber auch ich stehe immer noch früh morgens auf, um diese Zeit mit spirituellem Leben zu füllen. So, es ist gut für alle von uns, dieses Verständnis zu erwerben. Aber wenn man manchmal so singt wie Srila Prabhupada, das ist gut. Nicht? Also, wenn es so harmlos. Man sollte, so, wenn man so eine Lebensformatologie ist wie du, dann kann es vielleicht manchmal vorkommen, dass es abgleist in den komischen Bereich. Da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber du sagst ja, du machst, also das geht dir nicht darum, dich lustig zu machen. Nein, das ist doch menschlich, würde ich sagen. Lass uns nicht aufhören, Menschen zu sein. Nicht? Das ist irgendwie menschlich. Nicht? Ich kann mir das jetzt vorstellen für eine Madhiji, ich kann das jetzt nicht so nachempfinden. Also, das Ziel ist eben nicht, das äußere Verhalten zu imitieren, sondern das Verständnis, im Verständnis zu sein. Wenn man dann mal aus Lebenslustigkeit, aus Lebensfroh etwas so macht, ist das bestimmt okay. Ja. Ach, wo? Ja, dann würde ich sagen, haben wir fast ein natürliches Ende erreicht. Wir haben jetzt 10:10. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt mal nach, wie ihr das erreichen könnt. Wir sind gelandet.
Das heißt, wie ihr versuchen könnt, anscheinend noch Verbesserungen einzurichten.
Srila Prabhupada ki jai, Jai Goni Jai.